Einer der berühmtesten Texte der Geschichte der Menschheit, die sogenannte Schöpfungsgeschichte. Über diese Geschichte wurde viel diskutiert, gesprochen, geschrieben, gestritten. Ist es wörtlich zu verstehen? Ist es ein naturwissenschaftlicher Text oder eher ein poetischer Text? Hat Gott die Welt tatsächlich in 7 Tagen geschaffen? Oder stehen die Tage für etwas anderes? Das sind alles interessante und wichtige Fragen und wir könnten heute lange darüber reden. Das Problem an solchen Fragen ist manchmal, dass man darüber die noch wichtigeren Fragen vergisst. Heute geht es um eine Frage, die noch wichtiger ist. Nämlich die Frage, was hat Gott sich denn dabei gedacht? Als Christen gehen wir davon aus, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dass er sie gewollt hat. Aber die Frage ist doch, wozu denn das Ganze? Was wollte Gott denn dadurch erreichen? Was hat er denn damit vorgehabt und was können wir davon lernen? Ich habe in diesem Text so viele Antworten gefunden, dass ich mich begrenzen musste. Als Prediger ist 3 immer eine gute Zahl. 3 Antworten gibt uns der Text und es sind 3 Antworten, die aufeinander aufbauen. Damit wir uns die besser merken können, habe ich für jede Antwort auch einen Gegenstand mitgebracht. Was hat Gott sich dabei gedacht? Erster Gedanke, Gott schuf etwas Gutes. Wenn ich frei habe oder ein bisschen Zeit habe, dann nehme ich mir manchmal Zeit, um mit meinen Söhnen etwas zu bauen. Und es fängt immer gleich an, wir nehmen die riesige Kiste mit Duplosteinen und kippen die alle aus. Das ganze Kinderzimmer ist voll davon. Da ist ein riesiges Chaos, es ist wüst und leer. Und dann legen wir los. Und nach einiger Zeit entsteht ein Haus oder ein Turm oder eine Pyramide oder ein Parkhaus. Man braucht meistens ein bisschen Fantasie, um das zu erkennen, aber am Ende ist etwas Gutes dabei herausgekommen. Und deshalb ein paar Duplosteine für den ersten Gedanken. Gott schuf etwas Gutes. Das ist für mich ein sehr bescheidenes, aber passendes Bild für die Schöpfung. Im Text heißt es, am Anfang war die Erde wüst und leer. Manche Theologen sagen, man könnte auch von einem dumpfen Chaos sprechen. Da war kein Leben. Man konnte sich kaum vorstellen, dass daraus etwas Gutes entsteht. Doch Gott wollte, dass das nicht so bleibt. Und so begann er etwas zu erschaffen. Im hebräischen Text wird dafür ein Wort verwendet, das göttliches Schaffen meint. Das heißt, nur Gott kann so schaffen. Kein Mensch, kein Engel, kein anderer Gott oder was auch immer. Nur Gott kann so schaffen. Und was mich so beeindruckt, ist, wie Gott das macht. Gott spricht und es geschieht. Gott sagt, es werde Licht. Und es wird Licht. Das wäre doch cool, wenn wir das auch könnten. Ja? Es werde ein Haus und da steht das Haus. Oder für die Jüngeren hier, stell dir vor, deine Mutter sagt so, du räumst mal dein Zimmer auf, hast ja schon ein halbes Jahr nicht mehr gemacht. Und du sagst, Mama, kein Thema. Gehst in dein Zimmer und sagst, es werde Ordnung. Und dann so, Mama, ich bin fertig. Kommt die Mama und sagt, ja, hast ja wieder alles im Schrank getan. Ach, nee, doch nicht. Oh, wie ist das denn passiert? Gott spricht und es geschieht. Aus dem Wüsten und Leeren, aus dem Chaos, aus dem, wo nichts entstehen kann, macht er etwas Gutes. Bei der Schöpfung hält Gott immer wieder inne, schaut sich das Ganze an und sagt, es ist gut. Das Licht ist gut. Das Land und das Meer ist gut. Gras und Kraut, Bäume und Früchte ist gut. Die Sonne und der Mond, sie sind gut. Walfische, Wassertiere und Vögel, sie sind gut. Feldtiere und Würmer, sie sind gut. Und schließlich erschafft Gott den Menschen. Und dann schaut er sich alles an, was er gemacht hat. Und dann kommt dieser Vers, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Innerhalb weniger Verse 6-mal gut und 1-mal sehr gut. Das hebräische Wort für gut, das hierfür verwendet wird, bedeutet ungefähr, es passt perfekt, es geht gar nicht besser. Das denkt Gott über die Schöpfung, in der wir leben. Sie ist harmonisch, sie passt zusammen, sie hat eine wunderbare Ordnung, sie ist wunderschön. Und das Wort für sehr, bei sehr gut, das hier verwendet wird, ist eigentlich ein Substantiv und heißt so viel wie, wenn man es wörtlich übersetzt, Kraft, Vermögen, Mächtigkeit oder Wucht. Das ist kraftvoll. Wenn man das zusammennimmt, dann heißt es, hier ist etwas Wunderschönes, das mächtig ist. Etwas Perfektes, das Wucht hat. Das ist die Schöpfung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir im Winter mit einigen Jugendlichen auf Winter-Action-Freizeit waren. Und an einem Tag war ich unterwegs mit einer Gruppe und wir haben eine Höhenwanderung gemacht. Das Wetter war total schön und ich dachte, das ist so gigantisch, wenn man diese Berge sieht. Das ist so wunderschön und es ist so mächtig. Und dann sind wir an einer Stelle vorbeigekommen, wo es in die Tiefe ging. Da habe ich nur kurz rüber geschaut und bin schnell wieder zurückgewichen, weil ich dachte, boah, nicht so dicht dran gehen. Da kann was passieren. Manchmal gibt es so Momente, da fühlen wir die Schönheit und die Macht der Natur in einem. So hat Gott diese Welt gemacht. Wunderschön, mächtig und kraftvoll. Er wollte diese Welt. Er wollte aus dem Nichtigen etwas Gutes erschaffen. Es gilt für die Pflanzen, es gilt für die Tiere und es gilt für jeden einzelnen Menschen. Es gilt auch für dich. Du bist sehr gut geschaffen. Du siehst gut aus. Du bist schön. Du bist kräftig. Gott hat dich genauso geschaffen, wie er sich das vorgestellt hat. Und wenn er dich anschaut, dann sieht er an, was er gemacht hat und sagt, es ist sehr gut. Das Problem ist nur, dass es so viele Menschen nicht für sich in Anspruch nehmen können oder wollen. Sie Zweifel haben an sich, an ihrem Aussehen, an ihrem Charakter. Der eine oder andere sagt, eigentlich kann ich mich gar nicht leiden, deshalb gucke ich lieber erst gar nicht in den Spiegel. Doch Gott schaut dich an und sagt, ich habe dich sehr gut geschaffen. Natürlich stellt sich dann auch die Frage, wie wir umgehen mit uns und was wir machen mit unserem Körper, mit unserem Verhalten. Völlig richtig. Aber am Anfang steht, dass Gott die Welt gemacht hat und die Menschen und dass Gott dich gemacht hat und sagt, du bist sehr gut geschaffen. Punkt. Oder besser gesagt Ausrufezeichen. Kannst du das annehmen? Dass es einen Gott gibt, der dich sehr gut gemacht hat und der dich so liebt, wie du bist, der dich viel mehr liebt, als du dich jemals lieben kannst? Wenn du das annehmen kannst, dann denkst du vielleicht anders über dich und auch über andere Menschen. Vielleicht machst du dich und andere dann nicht mehr so runter. Vielleicht hast du mehr Wertschätzung für dich und für andere Menschen. Vielleicht wirst du dankbarer für deinen Körper, für deine Fähigkeiten, für deine Art. Ich glaube, wir sollten diesen Gedanken mal kurz auf uns wirken lassen. Kurz innehalten. Wir machen eine kurze Zeit der Stille und danach geht's weiter. Gott hat uns Menschen sehr gut geschaffen. Aber nicht nur das, noch mehr. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken. Gott schuf uns Menschen als sein Ebenbild. Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Was bedeutet das? Auch hier wieder ein paar kurze Anmerkungen zur Bedeutung des hebräischen Wortes aus dem Urtext. Ebenbild ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Das eine heißt so viel wie Bild oder Statue, das andere bedeutet ungefähr gleich oder so wie. Also wir Menschen sind ein Bild so wie Gott. Dafür habe ich auch was dabei. Das ist unser Bärenstarkbär. Wir brauchen neue Mentoren, aber darum geht es jetzt gar nicht. Dieser Bär ist das Ebenbild eines echten Bären. Okay, er ist etwas kleiner. Die meisten echten Bären sind auch nicht gelb. Aber wenn man dieses Modell so anschaut, ja, dann sieht man, diese Ohren haben schon ganz gute Ähnlichkeit mit einem echten Bären. Auch die Augen und diese Mund- und Nasenpartie hier. Ja, das erinnert an einen Bären. Übertragen wir das mal auf uns Menschen. Wir haben Ähnlichkeit mit Gott. In jedem von uns kann man etwas erkennen, das auf Gott hinweist. Das heißt nicht, dass wir irgendwie göttlich sind oder so, oder dass wir als kleine Götter durch die Welt rumlaufen. Nein, aber Gott hat uns nach seinem Bild gemacht. Wir haben Ähnlichkeit mit Gott. Wenn man uns so anschaut, könnte man sagen, ja, irgendwie erinnert er mich an Gott. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir durch die Sünde ein Stück dieser Ebenbildlichkeit verloren haben. Das, was am Anfang sehr gut war, hat Kratzer bekommen. Aber wir sind immer noch Gottes Geschöpfe. Und diese Ähnlichkeit besteht immer noch. Ja, wenn mein Sohn sich daneben benimmt, sieht er mir danach immer noch ähnlich. Wir haben Ähnlichkeit mit Gott. Wir sind ein Bild so wie Gott. Und dabei geht es nicht nur um unser Aussehen, sondern auch um unser Tun. Es geht um alles, was wir sind, um uns als ganzen Menschen. Dieser Bär hier, der kann für einen echten Bären stehen. Das gilt nicht nur für sein Aussehen. Wenn Kinder mit so einem Bären spielen, dann tut dieser Bär beim Spiel vielleicht das Gleiche, was ein echter Bär tut. Ja? Der frisst irgendwo Honig, vielleicht findet er einen Baum und wienert sich seinen Rücken daran, vielleicht läuft er durch den Wald. Ja? Im Spiel spielen Kinder so, als würde der das tun, was ein echter Bär auch tut. Und das Herausfordernde an unserer Ebenbildlichkeit ist eben genau das, dass unser Tun auf Gott hindeuten soll. Dass wir Gott durch das, was wir denken, was wir tun, wie wir handeln, repräsentieren. Dass wir durch unser Auftreten an Gott erinnern. Und daraus ergibt sich die dritte Antwort auf die Frage, was Gott sich dabei gedacht hat. Gott gab uns einen Auftrag. Vers 28 wird der Auftrag benannt. Seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über alles Vieh und Getier, das auf der Erde kriecht. Als Gottes Ebenbilder haben wir den Auftrag, über diese Erde zu herrschen. Über Pflanzen, über Tiere, über die Natur, über die Schöpfung. Der Theologe Hans-Jörg Bräumer schreibt: Der Mensch soll die Tiere beherrschen wie ein König sein Reich. Königlich herrschen heißt zugleich bewahren, hegen, pflegen. Das ist hier gemeint. Herrschen wie ein König. Deshalb habe ich noch eine Requisite vom Weihnachtstheaterstück dabei, eine Krone. Wir sind Herrscher. Gott hat uns Macht gegeben über diese Welt. Und Gott will, dass wir herrschen, aber nicht irgendwie, sondern herrschen, wie er herrscht. Herrschen nach seinem Vorbild. Wir sind doch sein Ebenbild. Und wie regiert Gott? Gerecht, rücksichtsvoll und voller Liebe. Wenn man diesen König hat, dann gibt es gar keinen besseren König. Und wie herrschen wir? Wie gehen wir um mit Gottes Schöpfung? Wie behandeln wir die Tiere und die Pflanzen? Gott hat diese Welt wunderbar gemacht und er gibt uns den Auftrag, so mit der Welt umzugehen, wie er das gemacht hat. Und jetzt erlaube ich mir ein bisschen zu provozieren. Wenn wir die Umwelt unnötig verschmutzen, weil wir eine kurze Strecke mit dem Auto fahren, die wir auch laufen könnten oder das Fahrrad nehmen können, dann ist es Gott nicht egal. Wenn wir ein Auto haben oder zwei, obwohl wir gar keins bräuchten, dann ist es Gott nicht egal. Und wenn wir möglichst billiges Fleisch kaufen von Tieren, die unwürdig gehalten wurden, dann ist es Gott nicht egal. Und von Eiern wollen wir heute gar nicht sprechen. Wenn wir Kleidung kaufen bei H&M oder Kick, dann ist es Gott nicht egal, weil dafür Menschen und die Natur ausgebeutet wird, weil die Kleidung um die halbe Welt geflogen wird, damit wir sie für billige Preise kaufen können. Wenn wir Bananen kaufen aus Südamerika, dann ist Gott es nicht egal, weil sie um die halbe Welt geflogen werden und ein unfassbarer CO2-Ausstoß verursacht wird. Oh, diese Dinge sind unangenehm und nervig. Während ich am Freitag die Predigt geschrieben habe, dachte ich mir, ich muss heute Nachmittag noch einkaufen. Ich muss zum Netto, dann muss ich nach Neustadt, dann muss ich noch dahin. Und ich hatte den Autoschlüssel schon in der Hand. Da habe ich gesagt, du kannst hier nicht so Sachen erzählen. Also bin ich schön mit dem Fahrrad gefahren und habe beim Einkaufen schön darauf geachtet, woher die Sachen kommen. Ich bin da selber noch Lernender. Es ist mir neu bewusst geworden. Es wäre doch schön, wenn uns die Sachen egal sein könnten und wir sagen könnten, Mensch, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, alles ist geregelt. Richtig, das ist geregelt. Und trotzdem haben wir einen Auftrag. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann kommen wir nicht so leicht davon. Dann sagt Gott, Moment mal, Freunde. Wie lebt ihr denn überhaupt? Herrscht ihr so über die Schöpfung, wie ich es will? Oder ist es euch egal? Wir dürfen und wir sollen über die Welt herrschen. Aber nicht irgendwie, sondern nach Gottes Vorbild. Liebevoll, rücksichtsvoll und gerecht. Und ich frage mich manchmal, ob wir aus dem reichen Westen an dieser Stelle vielleicht Vergebung brauchen. Und ob wir vielleicht an manchen Stellen überlegen müssen, unseren Lebensstil zu ändern. Es geht nicht darum, jetzt einen auf Öko zu machen, weil es gerade angesagt ist. Es geht darum, Gottes Wort ernst zu nehmen und seinen Auftrag umzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass die Themen, die ich beispielhaft genannt habe, Gott nicht egal sind. Auto, Fleisch, Lebensmittel, Kleidung, Flugzeug, das ist Gott nicht egal. weil es sehr viel damit zu tun hat, wie wir seine gute Schöpfung behandeln. Also, was können wir tun? Was kann es in unserem Alltag heißen, diesen Auftrag noch konsequenter umzusetzen? Es kann bedeuten, dass wir nicht einfach irgendein Fleisch oder irgendwelche Eier kaufen, sondern dass wir uns erkundigen, wie die Tiere behandelt wurden. Und dass wir vielleicht dann unseren Fleischkonsum reduzieren. Es kann bedeuten, dass wir nur noch Obst und Gemüse aus der Region kaufen oder noch besser selbst anbauen. Es kann bedeuten, dass wir unser geliebtes Auto erst ab einer Strecke von 2 Kilometern benutzen. Ich habe gehört, es soll auch gesünder sein. Es kann bedeuten, dass wir überlegen, ob wir wirklich 2 oder 3 Autos brauchen und vielleicht eins verkaufen. Es kann bedeuten, dass wir bei der Urlaubsplanung nicht einfach nur fragen, was ist billig und wo ist es besonders schön, sondern auch, was schont die Umwelt. Ich hatte tatsächlich eine Bekannte in meinem Jugendkreis damals, als sie mit der Schule Abschlussfahrt hatte, ging es nach Italien und sie hat gesagt, ich will nicht mit dem Flugzeug dahin fliegen. Alle anderen wollten das und sie hat sich stark dafür gemacht, dass sie mit dem Bus darunter tingeln, weil sie Gottes Schöpfung bewahren wollte. Hätte ich mich nie getraut, fand ich beeindruckend. Es kann bedeuten, dass wir keine Kleidung mehr kaufen, die in Vietnam hergestellt wurde, sondern Kleidung, die nicht um die halbe Welt geflogen wird, auch wenn wir dafür mehr Geld ausgeben müssen. Es kann bedeuten, dass wir einen Teil unseres Geldes einsetzen, um Projekte zu unterstützen, die sich für den Erhalt der Schöpfung einsetzen. Und vielleicht kann es bedeuten, dass wir überhaupt mal anfangen, uns damit auseinanderzusetzen und dieses Thema ernst nehmen. Und nicht sagen, das ist für die Grünen oder für die Öko-Leute. Warum überlassen wir ihnen dieses Thema? Das ist unser Thema. Es gibt viele gute christliche Bücher und Internetseiten dazu. Aber es macht Mühe. Es kostet etwas. Die Frage ist, ob es uns das wert ist, uns für Gottes Schöpfung noch konsequenter einzusetzen. Ich habe die Vorstellung, dass wir irgendwann mal vor Gott stehen werden und er uns fragen wird, was habt ihr gemacht aus meiner Schöpfung? Wie habt ihr geherrscht über die Erde und die Tiere? Und ich glaube, wir können definitiv nicht sagen, keine Ahnung, wir haben überhaupt nicht gewusst, was da los ist. Wir wussten es nicht. Vielleicht müssen wir sagen, wir haben uns nicht so drum gekümmert, weil uns andere Dinge wichtiger waren. Vergib uns, Gott. Ich hoffe, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen. Auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es anstrengend ist. Aber wenn wir nach der Bibel leben wollen, dann bleibt uns keine andere Wahl. Und Jesus nachfolgen ist an vielen Stellen nicht der einfache Weg, sondern der unangenehme und der anstrengende. Aber es ist der beste Weg für unser Leben. Was hat er sich dabei gedacht? Der Schöpfungsbericht zeigt uns das. Zunächst einmal ist es ermutigend zu sehen, dass Gott etwas sehr Gutes schafft. Die Welt ist sehr gut und auch wir sind sehr gut. Und es ist eine Ehre zu wissen, Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Was für eine Ehre. Doch es ist auch eine Herausforderung. Wir haben einen Auftrag. Ah, jetzt kommt eigentlich erst die Krone. Egal. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen über die Erde herrschen wie Gott. Ich bete. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren und beeindruckenden Text. Ich danke dir, dass du die Erde gemacht hast. Und ich bete darum, dass wir neu erkennen, was das heißt für uns. Dass wir wunderschön sind und dass wir in einer Schöpfung leben, die harmonisch und sehr gut ist. Ich bete aber auch, dass du uns zeigst, wie wir noch viel liebevoller und rücksichtsvoller mit dieser Schöpfung umgehen können. und dass du uns den Mut gibst, unseren Lebensstil noch viel mehr nach dir auszurichten. Danke, dass du uns liebst und dass wir von dir gewollt sind. Amen.